Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben und jetzt wieder in der kommenden Stunde in unserer Credo-Sendung mit dabei sind. Viele Grüße auch nach Südtirol, wenn Sie uns dort über Radio Maria hören. Es gibt Fragen, um die man ganz gern einen großen Bogen machen möchte. Nicht aus ängstlicher Scheu oder Verlegenheit, so als ob man vor dem häufig zu hörenden, etwas genervten Vorwurf zurückschreckt. Hey, ihr Christen, ihr habt auch für alles und jedes eine Antwort parat. Schaltet einfach mal einen Wahrheitsgang zurück und gebt nicht gleich eine Antwort, bevor die Frage verstanden ist. Geschenkt, das natürlich nicht. Nein, es gibt eine Frage, die man unmittelbar versteht und die sich wohl am heftigsten von allen möglichen Fragen nach Antwort sehnt, wirklich nach Wahrheit, und die gleichzeitig bedroht von ihrem schmerzlichen Scheitern respektvolles Schweigen zu gebieten scheint und obendrein einfach Gefahr läuft, von der Antwort regelrecht heimgesucht zu werden. Die Frage, die oft nur aus zwei kurzatmigen Worten besteht, warum nur oder warum ich? Einfach, wenn das ausbricht, was wir Leiden nennen. In unserer heutigen Credo-Sendung wollen wir uns dieser Frage stellen, sie zu verstehen versuchen, über sie sprechen und nicht schweigen. Sie lautet für uns Christen: Wenn es Gott gibt, warum müssen wir leiden? Einfach, wie geht es zusammen, in einer gut und sinnvoll geschaffenen Welt zu leben, in der uns trotzdem die Sinnlosigkeit, die Verlassenheit, die Angst, das Leid und der Tod angreifen können? Warum müssen wir leiden? Nicht ob oder wie, sondern warum? Mit uns durch dieses schwierige Thema wird der Philosoph und Fundamentaltheologe Professor Jörg Splett von der Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main gehen. Dort in Frankfurt ist er uns nun zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Splett.
Guten Abend, Herr Dornis.
Professor Splett, Sie sind Jahrgang 1936. Sie waren jahrelang Professor für Philosophie, Anthropologie, Religionsphilosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in St. Georgen in Frankfurt am Main. Dort sind Sie emeritiert, aber das heißt nicht, dass Sie sich quasi zur Ruhe gesetzt hätten. Ganz im Gegenteil, Sie lehren noch immer, Sie forschen noch immer, Sie publizieren immer noch und sind in der Erwachsenenbildung tätig. Sie reisen umher, halten Vorträge und sind, wie gesagt, immer noch sehr aktiv in ihrer Forschung, in ihrer Arbeit als Philosoph und auch als Theologe, genauer als Fundamentaltheologe. Professor Splett, es scheint gerade bei dieser Frage, da hört man oft den Satz, naja, damit wird man eigentlich nie fertig. Und wenn es vielleicht einen Urtyp solcher Fragen überhaupt gibt, dann ist es eben diese Frage, warum müssen wir leiden, wenn es Gott gibt? Ist das so, wie es uns diese ganz normale Intuition nahelegt? Wird man mit dieser Frage einfach nicht fertig?
Ich dächte, dass die Grundfragen der Philosophie alle solche sind, dass man mit denen nicht fertig wird. Deswegen gibt es ja in der Philosophie auch keinen Fortschritt wie in den Einzelwissenschaften. Die Leute formulieren Antworten und eine neue Generation oder der Nächste, der wieder denkt, der muss für sich selber wieder die Antwort finden. Und darum ist das immer ein Neueinstieg und ein Neueinsatz. Und hier diese Frage, die stellt sich ja jetzt nicht bloß dem Philosophen, sondern, wie Sie ja auch eingangs sagten, jedem Menschen und dem Christen nochmal in besonderer Weise, nicht bloß im Blick darauf, dass wir Schmerzen haben und leiden und fragen, warum, sondern dass derjenige, der an Gott glaubt, auch nochmal vor der Frage steht, wie ist denn dann Gott zu denken? Das ist auch die Frage, wie sie in den Psalmen formuliert wird, wo der Psalmbeter sagt zu Gott: Zeig dich doch so, dass ich den Leuten sagen kann, du bist anbetungswürdig. So fragen die mich, wo ist denn dein Gott und wie soll ich dich bezeugen können und dich verkünden können? So haben die Christen nochmal eine doppelte Notwendigkeit, da eine Antwort zu geben. Deswegen gibt es auch Kollegen, die sagen, man muss darauf auch eine wirklich befriedigende Antwort haben, sonst dürfe man nicht glauben. Ich meine, dass bei so fundamentalen Fragen und gerade bei dieser man sehr wohl auch damit leben kann, dass man nur erste Schritte, Teile einer Antwort geben kann, aber dass eigentlich das keine Frage zum Beantworten ist, sondern eine, die wir leben müssen.
Und Sie werden also heute mit uns in der Credo-Sendung für uns durch diese Frage gehen, durch alles, was sich damit verbindet. Wenn es Gott gibt, warum müssen wir leiden? Bitte, Professor Splett.
Ja, ich beginne so, dass ich erst mal sage, woran leiden wir denn? man könnte sagen, an Dingen, die uns begegnen, ohne dass wir sie wollen und gegen unseren Willen sogar. Das kann etwas sein, ich sagte eben Dinge, und das kann jemand sein. Und dieses, woran wir dort leiden, das nennen wir das Übel. Übel nennen wir das, was uns gegen den Strich geht. Und da hat man in der Fachsprache zwei Begriffe dafür gehabt, die haben wir früher Latein geredet, das Übel heißt Malum, aber dann muss man zwei Formen von Übel unterscheiden. Das eine ist das natürliche Übel, Unglück, Schmerz, Leid, und das andere, das noch schlimmere, obwohl manche es anders empfinden, das ist dann das Malum Morale, das moralische Übel, also das Böse, die Schuld, religiös gesagt, die Sünde. Und diese beiden Dinge, das natürliche Leid und die Schuld, die sind die Quellen unseres Leidens, und auf beide müssen wir eingehen, wenn ich zu der Frage etwas vorschlagen darf, warum wir dort leiden müssen. Also woran leiden wir nun? Ich meine zunächst mal an den Grenzen unserer Freiheit, weil es ja gegen unseren Willen geht. Hier geht es nicht nach unserem Willen und unserer Freiheit, sondern wir sind eingeschränkt. Erst einmal innerhalb der Welt schon. Wir sind klein gegenüber der großen Welt um uns herum. Wir können uns nicht durchsetzen, es ist sehr anstrengend. Es gibt unsere Grenzen, unsere Schwächen. Es gibt dann die Krankheit, das Unglück, und das deutlichste und endgültige Unglück und die endgültige Grenze ist der Tod, die die Menschen in besonderer Weise umtreibt und von der es ja auch im Hebräerbrief heißt, dass die Angst vor dem Tod uns unser Leben lang knechtet. Das, glaube ich, wäre so eine erste Bestimmung. Das Nächste ist, dass wir an den Grenzen zum Nächsten und zum Allernächsten leiden, also nicht bloß an den Dingen, mit denen man sich auseinandersetzen kann und wo das auch irgendwie gelingt, sondern hier trifft man auf einen anderen Willen, auf einen eigenen Willen. Hier werden wir beurteilt, man stimmt uns zu oder man widerspricht uns. Das ist eine noch stärkere und schmerzlichere Grenze als die Wirklichkeit um uns herum. So nach diesem bekannten Wort von Wilhelm Busch, wer einsam ist, der hat es gut, weil niemand da, der ihm was tut. Auch der Einsame ist ja in der Welt, aber er hat sich nicht mit jemandem anderen auseinanderzusetzen. Das, meine ich, wäre das Zweite. Und dann gibt es noch ein drittes Leiden schon auf dieser ersten Stufe, dass wir gerade bei unseren Allernächsten auch nochmal daran leiden, dass die an uns und unseren Grenzen leiden. Man wünschte sich, man wäre liebevoller, man wäre umgänglicher, man wäre weniger begrenzt, man wäre verständnisvoller und dergleichen. Also das ist schon auf der Ebene des Natürlichen, dass wir dort leiden. Das Ganze spitzt sich zu, wenn wir nun auf das Böse kommen. Da leidet man in gewisser Weise noch schärfer und protestiert schärfer, weil das Böse ja nicht sein muss, wie wir dann noch bedenken müssen. Am Bösen leiden wir zunächst mal an dem Bösen, das uns widerfährt. Dass uns Lieblosigkeit begegnet, dass wir verraten, betrogen werden, dass man nicht Rücksicht nimmt auf uns genug. Das ist so das Erste, wo die Menschen sich beschweren und beklagen, dass ihnen Unrecht geschieht, dass sie leiden. Und Kant hat gesagt, dass das die Quelle des schlimmsten Elends ist, das Unrecht, das uns widerfährt. Das sei schlimmer als alle natürlichen Übel der Krankheit bis hin zum Tod. Aber es gibt ja nicht bloß das Übel, das uns widerfährt, sondern es gibt das Übel, das uns von uns selbst widerfährt. Denn wenn wir lieblos und böse sind, dann tun wir uns da selber etwas an. Das ist das, was manche Leute unterschlagen oder vergessen. Aber Sokrates hat das sehr schön deutlich gemacht. Das erste Opfer unseres Schuldverhaltens sind wir selber. Wir machen uns selber, unsere Seele krank, wir verletzen uns. Sokrates hat es fertiggebracht, seinen Gesprächspartner dazu zu zwingen, zuzugeben, dass derjenige, der Unrecht tut, noch schlimmer dran ist und unglücklicher ist als der, der Unrecht leidet. Obwohl das auf den ersten Blick für manchen vielleicht befremdlich klingt. Also das Unglück, dass wir uns, das Böse, das wir uns selber antun, aber dann natürlich das Böse, das wir dem Nächsten antun. Und zwar leider ja gerade nochmal vielleicht in besonderer Weise denen, die wir eigentlich mögen. Weil die am längsten mit uns zu tun haben und am meisten auszuhalten haben. Wir sind aber in der Regel noch netter zu anderen Leuten als zu denen, die uns die Nächsten sind. So dass ich schon zwischendurch gesagt habe, eigentlich sollte man seinen Feind heiraten, der hätte es verdient. das ist natürlich zugespitzt und ein bisschen belustigend gesagt, aber ist es nicht auch ein Gedanke, über den sich ernsthaft nachzudenken ließe? Also das wäre so die Frage, woran leiden wir? Wichtig dann die zweite Frage, weil das in der Frage vorkommt, müssen wir leiden? Ich meine, dass man sagen muss, sobald es außer uns noch etwas gibt, kann nicht alles nach unserem Willen gehen. Erst recht nicht, wenn wir nicht auf etwas anderes treffen, sondern auf jemand anderen. Schon, dass wir sind, können wir nicht gewollt haben, weil wir noch gar nicht waren. Und so können wir auch nicht gewollt haben, was und wie wir sind, für uns selbst, in der Welt und unter anderen Freiheitswesen. Also, geschaffene Freiheit hat unvermeidlich Grenzen. Und wenn ich sage, wir leiden an unseren Grenzen, dann ist das Leiden unvermeidlich. Je größer unser Lebensraum, je größer unser Freiheitsraum, umso länger wird sozusagen die Grenze zu dem, was wir nicht sind. So, je größer eine Insel ist, desto länger wird das Ufer zum Meer, was sie nicht ist. Es ist also nicht so, dass das Leiden abnimmt, wenn wir größer werden oder mehr werden, sondern die Erfahrung dessen, was uns fehlt, nimmt noch zu. Drum hat zum Beispiel der Buddha gesagt, Leben ist Leiden, wir müssen eigentlich den Durst verlernen, denn jede Wunscherfüllung ist wie Salzwasser trinken. Es wird eigentlich immer noch mal schmerzlicher. Und diese Situation bringt nun das freie Geschöpf in die Versuchung, auch die Liebe des Schöpfers für begrenzt zu halten. Warum bin und habe ich nur das, was ich bin und was ich habe? Warum habe ich nicht mehr? Gott liebt mich, sonst wäre ich gar nicht da. Aber offenbar liebt er mich nicht sehr, denn warum gibt er mir nicht mehr? Das ist die Versuchung, meine ich, in die das Geschöpf unweigerlich kommt, wenn es ein Geistgeschöpf ist. Das heißt, wenn es einen unendlichen Horizont hat und davor seine Endlichkeit, so viel er auch immer haben mag, wegschmilzt wie ein Nichts. Denn so viel, wie wir haben, unendlich mehr ist das, was wir alles nicht haben. Also sagt man sich, kann die Liebe nicht besonders groß sein. Diese Situation fordert uns heraus, zu glauben, zu vertrauen, dass in dem Wenigen, was Gott uns gibt, ist es denn wirklich so wenig? Na, ein Blick auf alles geblickt schon. In diesem Wenigen, was er uns gibt, gibt er uns nicht wenig Liebe, sondern seine ganze Liebe. Das heißt, dass ich die Liebe nicht am Maß der Gabe messe, sondern die Gabe so wie ein Sakrament der Liebe sehe. Das hat aber das Geschöpf nicht getan. Diese Zuvorkommenheit Gottes hat das Geschöpf, indem es für Misstrauen, Kleinglaube, sagt die Schrift, optiert hat, nicht bestanden, diese Probe. Und statt zu warten, was ihm geschenkt wird, zum Beispiel im Paradies, greift es selber zu. Und das steht nun beim Philosophen Hegel, dass wer sich das Leben nimmt, sich den Tod gibt. Es gibt nämlich Dinge, die mache ich kaputt, wenn ich sie nehme, statt sie zu erwarten und zu bekommen. Das gilt schon für ein einfaches Kompliment. Wenn man ein Kompliment bei jemandem herauskitzelt, kann man es nicht mehr frei bekommen. Und dann nimmt man nicht bloß sich das Leben, sondern auch anderen. Darum folgt ja auf den Raub des Sündenfalls dann gleich der Mord. Der Brudermord. Ich meine, dass man sagen muss, Schöpfung ist wohl nur dialogisch denkbar. Das heißt, es gibt keine Schöpfung ohne Freiheit. Wenn es Schöpfung gibt, muss es Freiheit geben. Aber muss es denn die Schöpfung geben? Im Gegenteil, wäre doch ein Gott, der schaffen müsste, wäre gar nicht mehr Gott. Muss es zweitens, wenn es die Freiheit gibt, das Böse geben? Ich meine, keineswegs, das wird immer wieder behauptet. Vielleicht ist es so, nach dem, was ich eben gesagt habe über diese Schaffung des freien Geschöpfes, dass die Möglichkeit, sogar die Versuchung zum Bösen, zur geschaffenen Freiheit dazugehört, eben angesichts dieser Situation, dass ich mir immer denken könnte, was ich noch alles haben könnte, aber nicht habe. Aber daraus folgt doch nun wahrhaftig nicht, dass ich in dieser Versuchung erliegen muss. Muss. Selbst wenn wir sagen, alle Menschen würden in dieser Versuchung fallen, folgt daraus immer noch nicht, dass sie fallen müssen. Das ist eine völlig leere Behauptung. Da verwechseln wir eben verschiedene Formen von Möglichkeit. Sonst im Leben ist es so, wenn etwas möglich ist, zum Beispiel Beispiel Chinesisch zu lernen, dann ist es noch besser als bloß die Möglichkeit, in die Wirklichkeit zu gehen. Anders ist das beim Bösen. Da gehört die Möglichkeit zu unserem Leben dazu, aber die Wirklichkeit ist kein Gewinn. Unter Christen, meine ich, sollte das schon deswegen einleuchten, weil ja nach unserem Glauben Jesus Christus ohne Sünde war und ein voller Mensch. Wenn die Sünde zum Menschen gehört, wäre er kein voller Mensch. Die Versuchung gehört noch dazu. Das steht im Hebräerbrief, dass auch er versucht wurde. Und wir lesen es im Evangelium. Aber in der Versuchung fallen, das gehört nicht zum Wesen des Menschen, mag es auch zu unserer Wirklichkeit gehören. Da gibt es also keinen Muss. Und ein drittes, wenn es nun die böse Freiheit gibt, muss sie denn bleiben? Nein, Gott wäre nicht weniger Gott, wenn er ihrer Selbstzerstörung ihren Lauf ließe. Und deswegen ist eine der vorherrschenden Antworten der Rabbinen auf die Frage nach dem Leid in der Welt die, dass sie sagt, das Leid entspringt der Barmherzigkeit Gottes für die Übeltäter. Weil wir, so unbekehrt wie wir sind, immer noch leben und leben dürfen, leiden unsere Nächsten unter uns. Wenn wir weg wären, hätte das vielleicht schon aufgehört. Also auch das nicht als eine erschöpfende Antwort gedacht, sondern darauf hingewiesen, was da nochmal drin steckt. Sodass wir also bis jetzt erstmal gesagt haben, etwas über woran wir leiden, an unseren Grenzen und am Bösen, sowohl was wir leiden, wie was wir selber tun. Und dann zur Frage, was wir leiden, ob wir leiden müssen. Und wenn wir sind, gehört ein gewisses Maß an Leid zu unserem Leben. Das hätte auch im Paradies dazu gehört. Auch dort gilt, wie Clive Davis Lewis gesagt hat, wenn ein Stein dort liegt, wo ich ihn haben will, kann er nicht dort liegen, wo du ihn haben willst, außer wir hätten zufällig denselben Wunsch. Das ist also eine Gelegenheit zur Zuvorkommenheit, zur Rücksichtnahme, zum Nachgeben. Aber es ist auch zunächst einmal ein kleines oder größeres Leid. Sobald es mehr als einen Menschen gibt, gibt es Differenzen. Und Differenzen haben immer auch etwas mit dem Leid zu tun. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle so einen Einschnitt machen sollten und eine kleine Pause, ehe ich dann weitergehe mit dem Gedanken, dass der Schmerz, das wäre der nächste Schritt nämlich, auch etwas Diensthaftes hat. Der dritte Schritt ist der, ich hatte es schon kurz angezeigt, dass der Schmerz etwas Dienendes hat, so weh er tut und so sehr die Frage bleibt, warum er so weh tun muss, ob das so sein muss. Und zwar beziehe ich mich hier vor allen Dingen auf den Literaturwissenschaftler und den Philosophen und Laientheologen Clive Staples Lewis, der sicher den meisten der Hörer auch bekannt ist. Der spricht dem Schmerz einen dreifachen Dienst zu. Er sagt als erstes, der Schmerz zeigt uns, dass etwas mit uns nicht stimmt. Er weckt uns auf aus dem Schlaf unserer Dickfälligkeit und Fühllosigkeit. Es ist ja erstaunlich, wie schläfrig, um es mal so zu sagen, der Mensch sein kann. Der kann die besten Dinge essen und trinken, zum Beispiel ohne wirklich darauf zu achten, was er dort tut. Eine kostbare Speise, einen wunderbaren Wein und er merkt überhaupt nicht, was er dort zu sich nimmt, abgelenkt und gedankenlos, wie er ist. Von dort her hat Lewis in seinem Buch über den Schmerz genannt, das Megafon Gottes. Er sagt, er flüstert in unseren Freuden, er spricht im Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er laut, er weckt uns auf. Er zeigt, dass mit uns etwas nicht stimmt. Augustinus hat gesagt, das sei die Gerechtigkeit Gottes, dass ein ungeordneter Geist sich selbst zur Strafe wird. Schlechtes Gewissen und dergleichen heißt eigentlich, etwas reibt und scheuert. Wirklich wohl fühlt man sich, nur wenn man halbwegs gut ist oder sich bemüht, gut zu sein. Das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist, dass der zweite Dienst, dass der Schmerz eine doppelte Täuschung und Illusion in uns zerstört. Erstmal die, dass wir meinen, was wir hätten, das gehörte uns. Begabungen, Gesundheit. Wenn man das hat, wenn das klappt, dann, dass man lebt, gesund ist, dann denkt man, das gehöre zu einem und das sei so. Und erst wenn Krankheit einen ergreift oder Unglück oder wie auch immer, dann wird man aufmerksam, dass das keineswegs so sein muss, sondern dass einem das eigens geschenkt wird, dass wir nicht darüber verfügen. Das ist der erste Gedanke. Denn Gott schenkt uns die Dinge so und er hält sich so diskret zurück, dass man meint, es wäre das eigene, während man in Wirklichkeit aus seiner Kraft und seiner Zuwendung lebt. Schöpfung heißt ja nicht, dass wir einmal gemacht werden und dann alleine weiter strampeln, sondern jeden Augenblick werden wir von ihm erhalten, getragen und geführt. Und die zweite Illusion ist die, dass wir meinen, das, was wir hier hätten, das würde uns genügen. Das ist ein Gedanke, der immer wieder bei den geistlichen Lehrern auftaucht. Man kann es auch mit dem Dichter Eichendorff sagen, der in einem seiner Gedichte sagt, du bist der, was wir bauen, mild über uns zerbricht, dass wir den Himmel schauen. Also wir brauchen diese Erfahrung, dass uns etwas weggenommen wird, um zu sehen, dass wir eigentlich zu etwas anderem unterwegs sind, dass wir nicht zu genügsam sein sollen. Es gibt Leute, die sagen, es sei der Schmerz, der uns reifen lässt. Das möchte ich nicht so formulieren. Ich meine nicht, der Schmerz reift uns, aber niemand reift ohne Schmerz. Wir reifen nur unter Schmerzen. Und wenn man zu viele Methoden und Wege und Tricks anwendet, um dem Schmerz auszukommen, betrügt man sich selber um ein Weiterkommen und die Reifung. So haben die geistlichen Lehrer immer formuliert. Die haben gesagt, das Läutern, das Reinigen tut weh. Und deswegen seien so viele Leute nicht geläutert und gereinigt, weil sie sich dann beschweren und schreien. Und dann sagt Gott, nur gut, wenn du nicht willst, dann lass ich's. Das sind so zwei Wege, die vor allen Dingen den Dienst des Schmerzes für den Anfang unseres Weges zeigen und für unterwegs. Und dann denkt man vor allen Dingen so von den griechischen Vorstellungen her, der Anfang ist zwar schwer, aber dann wird alles immer leichter und leichter. Und am Ende ist man dann so im Guten verhärtet, dass man schon gar nicht mehr lassen kann. Nein, er taucht gerade am Ende noch einmal auf, weil nämlich erst der Schmerz uns wirklich aus uns heraus reißt. Das heißt, wir geben freiwillig im besten Fall unser Zweitbestes. Das Beste können wir gar nicht geben oder wie ich meinen Studenten immer gesagt habe, solange wir uns hingeben, haben wir die Hand sozusagen noch unter dem Tablett. Wir können uns nicht geben, wir müssen uns entrissen werden. Und auch das formuliert Louis so, dass er sagt, radikal wird die Hingabe erst, ich zitiere ihn, wenn die Kreatur nicht mehr auf irgendein Verlangen gestützt, nackt bis auf den wahren Willen zu gehorchen, das umarmt, was ihr zuwider ist und was sie nur aus Gehorsam tut. Da spricht die Tradition von Prüfung oder von Test, aber natürlich nicht für den Allwissenden, der hat das nicht nötig, sondern für den Geprüften selbst, den das über sich hinaus wachsen lässt, nur das. Wir haben das große Bild dafür, im Alten Bund ist es Abraham, der seinen Sohn Isaak opfern soll, um auf die Weise zu der Stufe zu kommen, in Hoffnung wieder Hoffnung, an dem Versprechen Gottes festzuhalten, dass er ihm in diesem Sohn Nachkommen schenken wird, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer. Und im neuen Bund ist es Jesus am Ölberg und schließlich auf dem Hügel Golgotha. Und darum heißt es ja dann im Hebräerbrief, dass er Gehorsam gelernt hat. Und diese Gedanken bringen Clive Staples Lewis zu der Frage Umkehr, dass er sagt, das wirkliche Problem laute eigentlich nicht, warum müssen einige demütige, fromme, gläubige Menschen leiden, sondern warum müssen einige nicht leiden? Und darauf sagt Jesus selbst, dass die Rettung dieser Glücklichen allein auf Gottes unerforschliche Allmacht zurückgeht. Das sind, denke ich, harte Überlegungen, aber man sollte sie sich machen und nicht vor ihnen ausweichen. Allerdings muss man dazu denken und darf nicht bloß im Gefühl des Leidens verbleiben. Das alles gesagt, gilt nun trotzdem, man kann doch nicht behaupten, dass aller Schmerz dient. Denn dann hätte ich ja hier eine Antwort gegeben. Eine wirklich erschöpfende und erfüllende Antwort. Und ich bin der Meinung, dass jede konkrete Erklärung, ob nun ethisch formuliert oder eher so ästhetisch, dass man sagt, das gehört eben zu, die dunklen Flecken gehören ins Bild, sowas hört man ja auch, dass jede konkrete Erklärung, wenn sie sich als letzte versteht, zynisch wird gegenüber den Leidenden, gegenüber den Opfern. Nicht bloß die Erklärung, die den Leidenden für schuldig erklärt. Das ist eine Antwort, die seit dem Alten Testament bis in die Gegenwart geht. Man hört das so oft im Krankenhaus, dass die Leute sagen, wieso bin ich krank? Ich habe doch eigentlich gar nichts getan. Also diese Meinung, aller Leid, alles Unglück ist eine Strafe für Sünde. Zum Glück gibt es schon im Alten Testament das Buch Hiob, das dem widerspricht und wo die Freunde verurteilt werden, die diese These vertreten. Die sagen nämlich zum Hiob, du leidest, also bist du schuldig. Und der Hiob sagt, ich bin unschuldig, warum leide ich? Und beide werden von Gott zur Ordnung gerufen, aber wer wirklich getadelt wird, sind die Freunde. Denn das ist natürlich nochmal ein raffinierter Trick derer, denen es gut geht, zu sagen, denen, die leiden, sind selber schuld. Sowas steht bei Hegel auch, der sagt, noch nie hat die Unschuld gelitten. Man wundert sich sehr, dass so etwas ein christlicher Philosoph sagen kann, der so mal also Theologie studiert hat in Tübinger Stift, aber er schreibt es. Aber selbst wenn man jetzt diesen scharfen Gedanken beiseite lassen sollte, den ich für ganz wichtig halte, mit dem objektiven Zynismus, welche Theorie kann denn überhaupt den Stachel des Schmerzes aus dem Fleisch ziehen? Etwas anderes ist die grundsätzliche Antwort, grundsätzlich, nicht konkret. Gott kann nichts zulassen, was er nicht verantworten kann. So formuliert es schon Augustinus. Wenn Gott es zulässt, wird er es auch verantworten können. Tatsächlich kann die eigentliche Antwort auf unsere Frage nur Gott selber geben, indem er sein Tun und Lassen rechtfertigt und überzeugend als anbetungswürdig offenbar wird. Ich meine, Glauben heißt genau das, zu vertrauen, dass er sich rechtfertigen kann und dass er das tun wird. In der alten Vulgata, das ist also die klassische lateinische Übersetzung der Bibel, die wir Hieronymus verdanken und die von damals 400 bis eben zu Pius dem 12. das Gebetbuch der Kirche war, dort heißt es im Psalm 50, et vincas cum judicaris, das heißt auf Deutsch, du wirst siegen, wenn du gerichtet wirst. So hat es auch Luther noch übersetzt. In der jetzigen Einheitsübersetzung heißt es, du erweist dich gerecht im Gericht. Und das ist in dem Fall sogar korrekt, weil man auch im hebräischen Urtext das nicht in dieser Schärfe formulieren muss. Aber ich weise darauf hin, dass das Gebetbuch der Kirche über Jahrhunderte es so formuliert hat. Also, dass Gott selber zeigen muss, ganz im Sinn dieser Anfrage an den Psalmisten, er ist anbetungswürdig und das stimmt, dass das noch mit zur Antwort gehört. Und weil diese Antwort nur von ihm gegeben ist, allein schon aus dem Grund, möchte ich hier keine letzte Antwort geben, weil ich meine, vieles ist so schlimm, dass ich es unter Gott selbst als Antwort und Antwortendem nicht tue. Nun könnte man sagen, das ist doch irrational, wenn die Welt hier so schrecklich aussieht, wie kannst du glauben, das wird mal irgendwann besser? Ich glaube nicht, sondern hier kommt es darauf an, dass wir nicht bloß an das Leiden denken, das sich jedem aufdrängt, diese Aufdringlichkeit des Negativen, sondern dass wir uns eigens besinnen müssen auf die Güte, die unaufdringlich tragende Güte, die unser Leben bestimmt und die wir übersehen. Zum Beispiel, wenn ich die Leute frage, was fällt dir ein zum Wort Zeit, dann antworten die Leute, sie vergeht. Wer sagt mir, dass sie erstmal auf uns zukommen muss, damit sie vergehen kann? Dann sagen die Leute ja, wir müssen sterben. Aber sterben kann nur, wer erst leben durfte. Und ehe uns jemand stirbt, haben wir ihn kennenlernen dürfen. Sollten wir sagen, wir wollen uns den Schmerz des Abschieds sparen und dann erstmal überhaupt niemand kennenlernen und gar nicht lieben? Das haben Philosophen auch gesagt, schon in der Antike. Also es liegt zugrunde all dem auch etwas Gutes, eine Güte. Und ich behaupte, dass das eigentlich deutlichste an Güte, das verbietet Gott selber für böse zu bezeichnen, das ist, das hat der jüdische Philosoph Immanuel Levinas formuliert, er sagt, Gott drängt mich zur Güte, was mehr ist als alle Güter, die wir erhalten können. Er drängt mich zur Güte. Zur Güte drängt mich nur die Güte in Person. Sie merken, ich will hier nicht formulieren so metaphysisch, dass ich sage, Gott ist der Schöpfer der Welt und der Schöpfer der Welt muss absolut sein und zum Absoluten gehört das Gute, sondern ich mache es viel enger. Im Gewissen werde ich angerufen, das ist ja nicht eine eigene Überlegung oder so etwas, sondern mich trifft der Anruf, sei gut. Gut sein ist toll. Gut sein sollen ist toller. Und die Instanz, von woher diese Aufforderung zur Güte kommt, er drängt mich zur Güte, m'astreint à la bonté, schreibt Levinas, er drängt mich zur Güte, das ist wirklich mehr als alle Güter, die wir erhalten könnten. Und von dort her meine ich, ist die Basis, die der Grund der Welt ist, gut, gut sein, Güte und zum Guten gerufen. Damit stellt sich die Frage, wieso sieht sie dann so aus, wie sie ist? Aber die Frage ist nicht erledigt. Wenn ich sagen könnte, ja, das Böse zeigt Gottes Böse, wäre die Sache erledigt und fertig. Nein, die Spannung bleibt genau. Es gibt den Guten und ich erfahre ihn im Gewissen und ich erfahre zugleich Schmerz und Leid. Also die Fragen bleiben. Ganz wichtig halte ich aber hier den Punkt, den die Christen etwas vergessen haben in ihrer Geschichte, dass wir nämlich vor Gott klagen dürfen. Ich habe den Eindruck, das haben die Christen sich jahrhundertelang verboten. Ich sehe da zwei Gründe. Einen etwas nobleren Grund, das ist, bezieht sich auf eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, nämlich die Emmaus-Geschichte, wo Jesus den beiden Jüngern klar macht, was wundert ihr euch denn, der Menschensohn musste eben leiden, um in seine Herrlichkeit zu kommen, und dass von dort her sich die Menschen gedacht haben, die Christen, also darf man da gar nicht klagen. Der weniger edle Grund ist, dass man sagt, wenn ich mich bei irdischen Autoritäten beschwere, kriege ich eher noch eins drauf, also halte ich lieber den Mund. Und das halte ich für falsch, weil es das Herz vergiftet und hart macht. Wenn ich Probleme und Fragen habe, soll ich sie Gott auch vortragen? Das ist das Erste. So wie es Hiob getan hat und so wie es Jesus selbst am Kreuz getan hat, der dort auch ruft, warum hast du mich verlassen? Und ich sage, das, was Gott tut, das ist wohl getan. Sondern er fragt hier an, allerdings beschwert er sich nicht über Gott bei anderen Leuten, sondern er wendet sich genau an ihn selbst. Und aus dieser Klage, die das Herz weich lassen kann, komme ich dann obendrein zu einer Nähe Gottes, wie sie in anderen Texten, auch in der Bibel, sonst kaum in demselben Maß zu haben ist. Ich möchte Sie einladen, vielleicht später hinterher in der Bibel mal nachzuschlagen, den Psalm 22. Das ist ja der Psalm, den er gebetet hat und der mit dem Worten beginnt, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann schauen Sie mal bis zum Vers 10 folgende, wo es dann heißt, vom Mutterleib an bin ich auf dich geworfen, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott. Mein Gott, du, Eli Atta, mein Gott, du. Deswegen ermuntere ich Menschen, die in großen Not und Leid zu mir kommen, immer dazu, erhalten Sie sich Gott als Adressaten Ihres Protestes, fahren Sie auf ihn zu, beklagen sich bei ihm und er wird Ihnen früher oder später antworten. Und dann kommt es zu dieser Nähe, die sich ergibt, sowie dann von dort her dann Jesus selber auch dann und wir mit ihm und beim Hiob dasselbe, der Klagende dann sich in die Hände Gottes geben kann. Bei Jesus, wo er dann sagt, mein Geist gebe ich in deine Hände. Hiob, der sagt, vorher habe ich nur im Hörensagen von dir gehört, jetzt bin ich dir selbst begegnet. Diese Form einer mit Gott in große Verbindung und Nähe zu kommen, die hat man gerade aus dieser Klage. Deswegen halte ich das für einen ganz wichtigen Punkt. So wäre also auch hier die letzte Antwort wieder die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und nicht zuletzt auch zu uns selbst. Die Liebe nun, die muss am wenigsten sein, die soll sein, die sollte sein, sie muss nicht sein. Aber die Liebe selber sagt, und das haben wir in unserer Sprache und das ist auch der Meditation wert, die Liebe sagt zu jemandem, ich mag dich leiden.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute zum Thema, wenn es Gott gibt, warum müssen wir leiden? Zu Gast bei uns Professor Jörg Splett. Vielen herzlichen Dank, Professor Splett, für Ihre Ausführungen zu diesem wirklich schwierigen und tiefen Thema. Ein erster Anrufer hat uns bereits erreicht aus Kolbermoor. Es ist Herr Türk. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüße Gott, Herr Professor. Grüße Gott. Ding ins Studio, den Herrn im Studio. Ich habe mir hier einige Notizen vor der Sendung gemacht über das Leiden. Und da wollte ich Sie, Herr Professor, fragen, ob meine Denkweise oder hier meine Aufzeichnungen ganz kurz, ob das stimmt mit Ihren Vorstellungen. Mir kommt es jetzt vor, der Titel, wenn es Gott gibt, ich habe mir das wenn unterstrichen, müssen wir leiden oder warum müssen wir leiden? Umgekehrt, es gibt einen Gott, dann brauchen wir nicht zu leiden. In der Fragestellung finde ich ein bisschen Zweifel. Der Glaube, das ist jetzt meine Meinung, er ist, also der Gott, beziehungsweise Jesus Christus, der mich vom Leiden abhängt, sogar befreit. Dann habe ich hier noch weitergeschrieben, das Leiden ist variabel. Das heißt für mich dann, das Leiden, wenn man das in der Literatur verwendet, das Leiden des jungen Werther, das Leiden ein Stück Lebensweg, ein selbstverschuldenes oder auch ein zugewiesenes Leiden. Und dann das Leiden als Erkenntnis, woraus Sie, Herr Professor, dann wunderbar formuliert haben, also der Vortrag war sehr gut, über die tragende Güte Gottes. Das ist so meine Vorstellung. Und das Leiden möchte ich jetzt nicht nur auf den Menschen beziehen, also auf uns, sondern auch auf andere Lebewesen, das heißt also auch auf die Tiere. Und die Tiere gehen doch dann mit den Leiden anders um als der Mensch.
Also, so, Herr Türk, vielen Dank erstmal dafür.
Also
vielleicht geben wir.
Also das wäre das selbstverschuldete Leiden, zugewiesene Leiden und auch in der Tierwelt in, ja, der Schöpfungswelt, sagen wir so, was der Schöpfer uns gegeben hat.
Ja, eine ganze Menge Fragen. Danke, Herr Türk. Professor Splett?
Ja, die Frage habe ich ja nicht formuliert. Man kann sie so als Zweifel hören, aber so habe ich sie nicht verstanden. Sondern der Gedanke ist ganz so ähnlich, wie Sie am Anfang auch sagten. Also wenn es Gott gibt, das heißt also Gott gibt es für uns, sagen wir im Glauben. Und jetzt taucht dann die Frage auf, wenn Gott doch gut und allmächtig ist, warum gibt es dann Leid? Könnte er nicht dafür sorgen, dass es kein Leid gäbe? Das ist die Frage, die dahinter steht. Die wird von Christen selber formuliert und sie wird an Christen oder auch an Gottglaubende, auch andere Religionen gerichtet. Und darauf, meine ich, wäre eine Antwort zu versuchen. Sie haben jetzt gesagt, Jesus befreit uns von allem Leiden. Das sehe ich ja nicht so, sondern er hat ja gesagt, warum soll es dem Diener besser gehen als dem Herrn? Haben Sie mich verfolgt, werden Sie euch auch verfolgen. Und er ist zwar für uns gestorben, aber doch nicht so, dass er uns den Tod abnimmt, sondern wir haben ihn selber auch zu sterben. Also taucht genau diese Frage auf, wenn Gott allmächtig und gut ist, warum nimmt er uns das Leid nicht? Und darauf war ja zu antworten. Und da gab es dann diese beiden Antworten. Ich sage, einmal gibt es ein gewisses Maß an unvermeidlichem Leiden, einfach dadurch, dass wir da sind als begrenzte Wesen. Das wäre sogar im Paradies so, habe ich mit Gründen versucht zu sagen. Was nicht sein muss, ist die Schuld das Böse, die nochmal ein unglaubliches Maß an Leid nochmal obendrein mit dazu bringt. Das muss nicht sein. Auch da gibt es Leute, die sagen, doch, das muss sein. Das habe ich versucht deutlich zu sagen, das muss nicht sein. Gott erträgt das, er hat es zugelassen, obwohl er das also gewusst hat, dass er das mit dazugehört, faktisch zu unserem Leben. Das hat ihn nicht davon abgehalten, uns zu schaffen. Er hätte es lassen können, er hat es getan. Über das Leid der Tiere habe ich tatsächlich nicht gesprochen, weil man in dieser kurzen Zeit nicht alles behandeln kann. Ich finde, das ist ein so schwieriges und unzugängliches Thema. Wir wissen nicht genau, was das Leid der Tiere heißt, weil wir die Tiere nicht verstehen. Wir wissen nicht, was ein Wesen empfindet, das Bewusstsein hat, aber kein Selbstbewusstsein. Wir wissen also nicht, wie das bleibt und wir wissen nicht genau, wo das herkommt und wie das aufgenommen wird. Die Tiere sind uns die Fernsten, weil sie uns die Nächsten sind. Ich hatte C.S. Lewis genannt, der hat in seinem Buch über den Schmerz, spricht ausführlich in einem Kapitel extra über das Leiden der Tiere, in zwei Kapiteln sogar, und macht sich dazu Gedanken, wo er aber auch anmerkt, das sind Versuche und er weiß es auch nicht genau. Das ist richtig, das ist ein offener Punkt und der müsste auch behandelt werden.
Vielen herzlichen Dank, Herr Türk, für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Frau Oeller aus Freiberg am Neckar hat uns erreicht. Grüß Gott, guten Abend.
Guten Abend, Herr Dornis, guten Abend, Herr Professor.
Guten Abend.
Also ich kann Ihnen nur in allem zustimmen. Ich selber habe auch schon eine schwere Prüfung durchgemacht, viele Jahre lang. Und ich habe dann... Ich habe geschrien zu Gott, innerlich. Also, es ist immer auch geholfen worden. Also nicht nur, dass mir geholfen worden ist, sondern ich wurde auch getröstet. Und natürlich müssen wir auch manchmal selber die Initiative ergreifen und Wege suchen. Aber es wird einem auf jeden Fall geholfen. Also er lässt einen nicht allein. Er kennt uns ja, er sieht in unser Herz. Er kennt unseren Zustand, unseren seelischen Zustand. Und also ich finde, das Leid ist eigentlich rührt ja von der Erbsünde her wahrscheinlich. Und auch Jesus, als er am Kreuz gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er stellvertretend für uns, so sehe ich das, stellvertretend für uns, für die ganze Menschheit gesprochen. Denn er selber, er war ja ohne Sünde, er konnte ja gar nicht von Gott getrennt sein. Er war ja Gottes Sohn. Und und dadurch wurde uns das Tor wieder geöffnet, zu ihm geöffnet. Und seit Adam und Eva, ja, hat sich Gott zurückgezogen von uns, so sehe ich das. Wir können ihn nicht sehen, aber er ist trotzdem da. Und wenn wir an ihn glauben, an wen sollen wir sonst glauben? Er ist der Einzige, der uns wirklich helfen kann. Und er tut es auch, er tut es wirklich. Also selbst wenn man noch so verzweifelt ist, aber wenn wir uns an ihn wenden, er lässt uns nicht allein, er lässt uns nicht fallen, auf keinen Fall. Die Erfahrung habe ich selber schon gemacht.
Danke, Frau Oeller, für diese Schilderung Ihrer Erfahrungen. Möchten Sie dazu was ergänzen oder was kommentieren?
Ich würde nur eins sagen wollen, ich würde nicht gern formulieren wollen, dass er sich zurückgezogen hat, sondern ich würde lieber sagen, dass wir so unseren Sinn für ihn verloren haben. Mich stört das auch an der Übersetzung im vierten Kanon in der Messe, wo es dort heißt, als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor. Wir können Gottes Freundschaft nicht verlieren, denn er gibt sie nicht auf. Wir können sie wegwerfen, wir können sie verwerfen, wir können sie nicht wahrhaben wollen, aber wir verlieren sie nicht, weil er uns treu bleibt. Sonst stimme ich der Sache nach zu. Also wir selber sind ferne, wir merken es oft nicht. Und es kann natürlich schon sehr beim Menschen sehr lange gehen, bis es eine Antwort gibt. Das sollte man nicht unterschlagen. Und auch Jesus natürlich hat, insofern er Gott im Himmel ist, kann er natürlich nicht von ihm verlassen sein. Aber sonst kann niemand so verlassen sein von Gott wie der Sohn Gottes, weil keiner dem Vater so nahe ist wie er. Ganz wie Sie sagen, er teilt das mit uns. Aber man muss aufpassen, dass es nicht so klingt, als hätte er so getan, als ob. Sondern er hat wirklich diese Verlassenheit durchlitten, und zwar in einer Tiefe und einer Dimension, die wir uns gar nicht träumen lassen, weil wir ja in unserem Leben sehr oft und für lange Zeit gedankenlos ganz gut auskommen ohne ihn, während dieser Jesus von Nazareth ja ganz und gar aus seinem Vater und auf ihn hin gelebt hat, sodass diese Qual und dieser Schmerz des nicht mehr Verspürens des Vaters unausdenkbar ist.
Nochmals Dank und alles Gute nach Freiberg. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Ein weiterer Anrufer ist nun bei uns. Grüß Gott, guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind auf Sendung. Sie sind auf Sendung. Guten Abend.
Ja, grüß Gott. Ich hätte gern mit dem Herrn Professor gesprochen.
Guten Abend.
Guten Abend, Herr Professor. Herr Professor, bei Ihren Ausführungen ist mir die Schwester Faustina eingefallen. Die Schwester Faustina Kowalska, ich habe ihr Tagebuch gelesen und die Schwester Faustina hat freiwillig Leiden auf sich genommen, also um Menschen zu retten dadurch. Mhm. Und in der Bibel heißt es ja auch, der Gerechte muss viel leiden. Also ich glaube einfach, dass Gott manchen Menschen schon Leiden auch auferlegt, um andere dadurch zu retten.
Ich meine, kein Widerspruch, natürlich gehört das dazu. Das ist ein Punkt, den habe ich hier auch ausgespart, weil ich dachte, vielleicht kommen wir im Gespräch darauf zurück. Ich möchte zweierlei anmerken dazu. Einmal ist es nicht das Leid als Leid, was irgendwen rettet oder hilft, sondern die Liebe, die bestehen, der Gehorsam und die Liebe, die bestehen bleibt auch unter Schmerzen und Leid. Denn das Leid als solches, warum soll das eine erlösende Wirkung haben, sondern die Liebe, mit der ich dieses Leiden ertrage und die das durchträgt, die ist es, die befreit und erlöst. Das wäre das Erste. Das ist wichtig, weil es schon hier Fehlentwicklungen gibt und Missverständnisse auch von Nichtchristen im Blick darauf hin. Und das Zweite steckt in diesem Ersten schon drin. Sie haben es sehr schön gesagt, die Schwester Faustina hat das selber angeboten. Also Gott benutzt den Menschen ja nicht als ein Mittel für andere hin, so hinter seinem Rücken, sondern dieses Maß an Teilnahme darüber hinaus ist etwas, wozu er beruft und wo er antwortet auf ein großherziges Angebot. Das ist dann nochmal eine eigene Dimension, so wie es ja auch im Hebräerbrief von Jesus selbst heißt, dass er dort sagt, Schlacht- und Brandopfer hast du nicht gewollt, aber ein Leib hast du mir bereitet, siehe, ich komme, deinen Willen zu erfüllen.
Danke für diese Wortmeldung, für Ihren Anruf, alles Gute für Sie. Professor Splett, Sie haben einen wesentlichen Gedanken darauf gelegt und ab und an hat man Sie dafür auch gescholten, dass Sie gesagt haben, man solle sich vor dieser konkreten Antwort hüten, um eben nicht zynisch gegenüber den Leidenden zu werden. Könnte man an der Stelle vielleicht einschränken, dass die konkrete Antwort auf das jeweilige Leiden tatsächlich dann aber doch einer geben kann, nämlich der Leidende selbst?
So ist, da stimme ich ganz zu. Wenn Sie, ich meine, das andere, es liegt schon ein paar Jahre zurück, wo mich nach einem Vortrag eine Mutter angesprochen hat und gesagt hat, sie habe vor nicht so langer Zeit ihren 8-jährigen Buben verloren durch einen betrunkenen Autofahrer, ist er zu Tode gekommen. Und dann habe der Kaplan gesagt, ja, wer weiß, wozu das gut sei, vielleicht wäre der hinterher drogenabhängig geworden oder so. Und ich habe zu der Frau gesagt, also nehmen Sie das dem jungen Mann nicht übel, der wusste einfach nicht, was er sagen sollte. Nur habe ich meinen Studenten immer gesagt, sowas möchte ich niemals von euch hören. Sondern da hat man zu schweigen, genau wie ja auch die Freunde Hiobs, das überliest man oft, erst mal 7 Tage und Nächte mit auf dem Boden saßen und einfach geschwiegen haben, ehe man anfängt zu sprechen. Darauf kommt es mir an. Das meinte ich damit, dass es hier so eine kurzschlüssige Antwort gibt, dass man sich zurechtlegt, wie da wohl Sinn drin sein könnte. Und damit kann sich der Leidende eigentlich nur beleidigt und gekränkt und übergangen fühlen. Ich stimme Ihnen ganz zu, Herr Dornis, wenn einer hier eine Antwort geben kann, dann der Leidende selbst. dass er sagt, ich nehme das auf, ich übernehme das. Nicht, als ob wir nicht grundsätzlich im Trösten dem anderen zu sagen hätten, das haben wir auch angesprochen, dass es Gott gibt, dass Gott gut ist, auch wenn man ihn nicht versteht und dass man warten muss, bis sich das aufklärt oder so ähnlich, das schon. Aber zu versuchen, in so einer vorlauten und kurzschlüssigen Weise eine Antwort zu geben, wie sie leider auch immer wieder begegnet, auch in der Literatur und mir selbst auch schon begegnet ist, das meine ich, da sollte man sich davor hüten.
Nun haben Sie bereits gesagt, dass dieses Thema recht schwer zugänglich ist. Trotzdem müssen wir uns einem Gedanken noch zuwenden. Das ist die Frage, die eine Philosophin auch im 20. Jahrhundert, Simone Weil, sehr stark gemacht hat, die nochmal unterscheiden wollte zwischen Leiden und, wie sie es genannt hat, Unglück. Mhm. Das heißt, sie sagt, es gibt natürlich das alltägliche Leiden, das auch sehr heftig ausfallen kann und sehr schlimm sein kann. Aber dann gibt es irgendwie einen Zustand, ausgelöst durch ein Ereignis, durch ein Widerfahrnis. Und das kann bei dem einen so sein und bei der anderen so, dass dafür gibt es keinen allgemeinen Begriff oder ähnliches. Auf jeden Fall zeigt die Erfahrung, dass offensichtlich bestimmte solcher Widerfahrnisse Menschen in einen Zustand reißen können, der einer völligen Finsternis gleicht, wo einfach nichts mehr ist, wo völlige Gottferne herrscht. Und sie sagte, das eigentliche Theodizee-Problem sei eigentlich die Frage, warum Gott das zulässt, dass Menschen durch so etwas in ein völliges Nichts fallen, dass sie von Gott nichts mehr vernehmen können.
Ja. Ja, das ist eben, das meinen Sie mit Unglück. Sie haben es genau richtig beschrieben. Der Zugang ist ja der, dass Sie sagt, wer wirklich leidet und wirklich im Unglück ist, der wird zugleich verachtet und missachtet. Und zwar in gewisser Weise von sich selber, aber auch von den anderen. Und dieses Leiden mit der Missachtung und Verachtung zugleich, dem Verlassensein, also von allen, weil das Leben flieht den Tod und das Gesundheit flieht die Krankheit und der Glückliche flieht den Unglücklichen, sodass also der Unglückliche und der Leidende obendrein nochmal verlassen ist und dann wird er erstmal von allen Menschen verlassen und dann erfährt er auch aufgrund dessen, dass er dann auch sich selber nicht mehr achten kann, verliert er unter Umständen auch noch einmal diese Dimension des Getragenwerdens von Gott. Und das ist tatsächlich das Äußerste, was geschehen kann. Wobei jetzt ja Simone Weil dann nochmal sagt, dass genau diese Form des äußersten Unglücks die Chance ist, dass, da war sie ja sehr radikal, dass das zugleich der innerste Punkt der Begegnung Gottes ist. Sie hat dieses Bild, dass sie sagt, es ist wie ein Nagel, dessen Spitze einen trifft und der schwere Hammer, der auf den Kopf des Nagels haut, sammelt sich ganz in diese Spitze hinein, die den Unglücklichen durchbohrt. Und das war ein Stück weit ihre eigene Erfahrung auch, dass sie ja genau in dieser Erfahrung dann auch nochmal durch all das hindurch dann das Getragensein von Gott dann hinterher auch erfahren. Das ist genau diese merkwürdige Zuspitzung, die sie dort durchführt.
Ja.
Also es kann lange dauern und länger dauern, diese wirkliche Verlorenheit. Sie führt aber, auch wenn das der Leidende nicht spürt, erstmal bleibt er ja Gott verbunden, so wie eben Jesus Christus selber ja auch. Und es wird ihm auch dann auch wieder gesagt, dann so wie eben, ich versuchte das ja anzusprechen, dass am Ende dann eben, so wie eben Vers 10 dann dieses Psalms herauskommt, vom Leib meiner Mutter an bist du mein Gott, in deine Hände gebe ich meinen Geist, dass genau dadurch dann auch durchgestoßen wird, jenseits von Glück und Leid und wo dann das Leid die Chance hat, dass ich Gott nicht mehr mit seinen Wohltaten verwechsle. Im Glück weiß man eben nie, ist man ihm dankbar dafür, dass er ist, oder ist man nur dankbar, was er einem gibt. Im Unglück und im Leid geht die Läuterung so weit, dass man Gott nicht mehr mit seinen Taten verwechselt. Sonst ist das ja das Problem bei uns. Das hat Pascal etwa formuliert, das auch so, dass er sagt, die Menschen wollen alles von Gott. Blondel sagt es auch so, die Menschen wollen alles von Gott, außer Gott selbst. Aber Gott selbst will eigentlich gewollt werden und das ist erst unser Heil und das gelingt manchem erst, dazu wird er erst hingeführt, auf diesem Weg des Entzugs aller anderen Dinge, dass ich Gott nicht mehr wegen seiner Wohltaten liebe, so wie Jesus zu den Leuten sagt, die kommen nach der Brotvermehrung, sagt er, ihr kommt, weil ihr gestern satt geworden seid. Und dann sagt er, jetzt kriegt ihr nichts mehr, sondern jetzt gibt es kein Brot mehr, jetzt gibt es mich als das Brot. Und wo die Leute dort in Scharen ihn verlassen haben. So dass er ja auch zu seinen eigenen Jüngern sagt, wollt ihr auch gehen? Also diese Herausforderung, dieses Nadelöhr, das gehört auch zu dem, was Schmerz heißt.
Eine Anruferin haben wir noch, Frau Heider aus Dachau. Grüße Sie, guten Abend.
Grüß Gott, Herr Professor. Sie haben jetzt vorher so richtig aus dem Herzen gesprochen. Ich bin auch eine Leidende gewesen, weil ich meinen Sohn verloren habe durch Krebs in einem schweren Weg. Und da waren eben auch die Menschen so unqualifiziert an meiner Seite, die wohl glaubten, zu wissen, warum er stirbt auch. Auch teilweise Priester. Dass es Sünde ist und auch eben, dass vielleicht eben der beste Zeitpunkt jetzt ist. Nicht, dass er dann später irgendwas Schlimmes angestellt hätte. Also da war wirklich meine Hilfe nur Gott, dass ich ihn, dass ich mit dem Unverstanden, also ich habe den Herrgott nicht verstanden und verstehe ihn auch teilweise heute noch nicht, so aber es. Einfach dieses sich an Gott hinwenden mit meinem Schmerz hat mir am meisten geholfen. Das muss ich dazu sagen. Und jetzt ist eben auch so ein Fall in unserer Stadt, wo es eben auch eine junge Mutter verunglückt ist mit drei Kindern und da kommen wieder Leute, wo dann wieder sagen, wird wohl das Beste gewesen sein für sie, verstehen Sie? Da ist wieder eine Wunde aufgebrochen, wo ich dann so wütend werde und so verletzt. Ich für den Trauernden. Ich finde, es ist einfach fast ein Verbrechen an diesen Menschen, so etwas zu tun und solche Äußerungen zu sagen.
Ja. Vielen Dank. Genau aus solchen Erfahrungen bestehe ich da so drauf. Das ist eine große Gefahr bei Seelsorgern, weil sie meinen, damit den Menschen trösten zu können und auch Gott verteidigen zu können. Und das ist ja alles ehrenwert. Aber man muss aufpassen, dass man das nicht macht. Ich glaube, es gilt nicht bloß in der Literatur, was Gottfried Benn mal gesagt hat. Nicht selten ist das Gegenteil von gut, gut gemeint. Das reicht nicht, dass man es gut meint, sondern dass man auch gucken muss, ist es denn wirklich gut?
Also hätten wir hier praktisch einen Fall, wo sich noch einmal diese Aufdringlichkeit des Leidens, die dort eh schon so exzessiv ist, auch noch einmal potenziert wird. Ja. Das ist hier eigentlich der Ort für die Unaufdringlichkeit der christlichen Liebe und Güte, die sich dann eben im Schweigen äußert.
So ist es, ja.
Vielen Dank, Frau Heider, dass Sie das noch einmal hier eingebracht haben, auch aus Ihrer Erfahrung. Alles Gute und Gottes Segen für Sie. Professor Splett, wir sind am Ende unserer Credo-Sendung. Wir haben gemerkt, es ist ein sehr tiefes, sehr schweres Thema und doch ein Thema, über das wir sprechen müssen. Es gibt hier Orte und Gelegenheiten, am Ende der Sendung haben wir es gehört, wo es geboten ist zu schweigen und andererseits auch immer wieder geboten ist, auch darüber zu sprechen und diese Frage zu verstehen versuchen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diese Ausführungen und Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute, auf Wiederhören.
Danke Ihnen auch. Auf Wiederhören.
Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren, auch dass Sie sich hier eingebracht haben in der Sendung. Wenn Sie die Gedanken von Professor Splett noch einmal hören möchten, wenn Sie sich da hinein noch einmal vertiefen möchten, Sie können sich natürlich wie immer gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst und auch auf unserer Homepage horeb.org gibt es diese Sendung im Podcast- und Download-Angebot. Ab morgen wird das dann dort im Podcast- und Download-Angebot sein. Und wenn Sie dann schon mal auf unserer Homepage sind, schauen Sie ins Tagesprogramm, wenn Sie sich dafür interessieren. Da finden Sie dann Literaturhinweise, nähere Angaben auch zur Arbeit und zu den Veröffentlichungen von Professor Jörg Splett. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute für Sie und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis.